Homosexualität war im Nationalsozialismus strafbar und wurde verfolgt. Es war vorher aber auch schon strafbar. Wie hat sich denn die Situation durch den Nationalsozialismus für Homosexuelle verschärft?
Genau, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch nochmal festhalten muss, dass es im Nationalsozialismus zu einer Verschärfung kommt, einer bestehenden Verfolgung von männlicher Homosexualität. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Männliche Homosexualität ist seit 1872 im Deutschen Reich strafbar gewesen, mit dem Paragraphen 175, der regelt das. Und die Situation für Homosexuelle, eben vor allen Dingen männliche Homosexuelle, ist 1933 gar nicht so klar, wie es weitergeht. Denn man hofft zum einen, dass es sogar zu einer Liberalisierung dieses Paragraphen 175 kommen könnte, denn einer der führenden Nationalsozialisten, Ernst Röhm, der Führer der SA, ist offen homosexuell, das ist bekannt, scheint auch akzeptiert zu sein, geduldet zu sein von Hitler, weil er gehört immerhin zum engsten Machtzirkel. Und man kann tatsächlich von einer sehr starken Verschärfung der Verfolgung von Homosexuellen dann erst ab der zweiten Jahreshälfte 1934 sprechen, nach dem sogenannten Röhm-Putsch, als Ernst Röhm ja ausgeschaltet wird, umgebracht wird und die SA entmachtet wird und zugunsten der SS. Und Heinrich Himmler, der Chef der SS ist, der ist ein sehr starker Verfechter der Verschärfung der Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus und treibt das sehr stark voran. Und dann haben wir 1935 die Situation, dass der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch verschärft wird. Mit dem Neuerlass 1935 ist dann jede sexuelle Handlung zwischen Männern strafbar, egal welche Art sie hat. Und das kann tatsächlich eben auch schon so ausgelegt werden, dass schon das reine Händchenhalten oder Küssen tatsächlich auch strafbar sein kann, was es vorher nicht war.
Worauf fußt denn diese Verschärfung in der NS-Ideologie?
Man muss tatsächlich so ein bisschen sagen, dass die Forschung zur Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus über die Jahrzehnte hinweg eher stiefmütterlich behandelt wurde. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass der Paragraph 175 in seiner Form von 35 bis 1969 Bestand hatte. Der Paragraph 175 ja auch in seiner entschärften Version trotzdem noch bis 1994 Bestand hatte. Also wir sprechen da auch von einer vergessenen Opfergruppe, mir nicht beachteten Opfergruppe. Und so dass man da auch noch nicht ganz klar sagen kann von der Forschung her, was sind tatsächlich die Motive. Aber in der Vorstellung der Nationalsozialisten geht es immer um, sagen, die Volksgemeinschaft, um das große Ganze, dem sich jeder Einzelne unterzuordnen hat. Und eine Volksgemeinschaft, die stark ist, die basiert auf Reproduktion, auf Geburten und die Idee der Nationalsozialisten ist, sich homosexuelle Männer durch gleichgeschlechtliche Akte diesen Fortpflanzungsprozess entziehen, somit auch der Verantwortung gegenüber der Volksgemeinschaft entziehen. Das ist zum einen nicht akzeptabel. Und gleichzeitig fürchtet man auch, dass sich das Politische verändern würde. Also man unterstellt Homosexuellen, dass sie ja einen Kreis von Homosexuellen um sich scharen würden, die versuchen würden, auch wichtige Positionen in Politik und Wirtschaft zu besetzen. Und da geht es dann nicht mehr um eine Konkurrenz im Sinne von Kompetenzen, von Qualifikation, sondern eine, die auf Sexualität basiert.
Sie haben sich ja besonders mit der Gruppe der homosexuellen Häftlinge im KZ Flossenbürg beschäftigt. Wie viele waren denn dort im KZ und war das auch wirklich ganz klar ja als Verfolgungsgrund bei Ihnen Homosexualität?
Wir sprechen insgesamt von etwa 100.000 Häftlingen im Konzentrationslager Flossenbürg und davon sind bisher nachweislich 378 als Homosexuelle registriert, nachweisbar. Also es ist im Verhältnis gesehen eine sehr, sehr kleine Haftgruppe. Also was auch so ein bisschen diese Vorstellung die würden die Staatsmacht unterlaufen wollen, so ein bisschen ad absurdum führt, weil es einfach von der Gesamtzahl her viel zu wenige auch sind. Aber zeigt trotzdem die Bedeutung auch, die die Nationalsozialisten der Verfolgung beimessen.
Und waren die für die anderen Häftlinge auch zu erkennen und auch für das Wachpersonal? Sie mussten ja den rosa Winkel tragen, oder?
Für die SS ist es tatsächlich wichtig, eine Einheitlichkeit, eine Eindeutigkeit zu schaffen in der Erkennbarkeit der Gefangenen, dass die tatsächlich ja getrennt werden nach den unterschiedlichen Haftgründen Und es gibt die sogenannte Winkeltafel aus Dachau aus dem Jahr 1938, wo diese verschiedenfarbigen Winkelmarkierungen eingeführt worden sind, die auslegt, dass der rosa Winkel für die Häftlinge einzusetzen oder zu verwenden ist, die als Homosexuelle im Lager inhaftiert sind. Diesen rosa Winkel scheint es in Flossenbürg allerdings nur bis etwa Sommer 1941 gegeben zu haben. Danach ist der Winkel durch ein anderes Markierungssystem geändert worden. Das hängt einfach damit zusammen, das sind die Beschreibungen aus Prozessaussagen, die uns vorliegen, dass Flossenbürg ist ein Steinbruchlager, es ist eine schwere körperliche Arbeit, es ist eine sehr dreckige Arbeit auch. Und der rosa Winkel ist verschlissen, der ist dreckig geworden und ein dreckiger rosa Winkel sah dann sehr schnell aus wie ein roter Winkel, der rote Winkel, den die politischen Häftlinge getragen haben. Und da ist der SS um sagen Eindeutigkeit in der Markierung ging, suchte man dann nach einem anderen Markierungssystem und man entschied sich dann, dass man grüne oder rote Winkel für Homosexuelle verwendet hat, die noch mit einem gelben Strich kombiniert waren, um dann wieder diese Eindeutigkeit zu schaffen.
Sie waren aber dann eindeutig zu erkennen durch diese Markierungen, durch die verschiedenen Markierungen, ja, wie Sie es schildern. Was bedeutet das, wenn man so erkennbar als Homosexueller in einem KZ war für die Verfolgung oder auch die Situation im Lager?
Homosexuelle befinden sich tatsächlich vor allen Dingen in den ersten Jahren, sagen so bis Mitte des Krieges, eher am unteren Ende der Häftlingshierarchie wieder. Es gibt darin, wir können da von einer doppelten Bedrohung sprechen, nämlich von der Bedrohung durch die SS selbst und wie gesagt die SS, deren Chef Heinrich Himmler ist, der ein starker Gegner der Homosexualität ist, also da auch wirklich sehr scharf gegen Homosexualität auch in den eigenen Reihen vorgeht. Oder gleichgeschlechtliche Handlungen, weil das ist ja nicht immer gleichzusetzen mit Homosexualität. Aber auch, wir haben natürlich eine starke Homophobie innerhalb der Häftlingsgesellschaft selbst. Und dann der Blick dieser Häftlingsgesellschaft auf die Gefangenen, die als Homosexuelle registriert sind. Und das macht es für die Gefangenen sehr schwer, zum einen, weil sie auch eine kleine Gruppe sind, also die haben keine gemeinsame Struktur, anders beispielsweise Sozialdemokraten oder Kommunisten in den Lagern, die aus so einer Tradition herauskommen von Verbänden, von Gewerkschaften, die miteinander schon vor dem Lager verbunden waren. Das haben die Homosexuellen natürlich nicht. Das ist eine Zusammensetzung verschiedener Individuen, die teilweise dann auch Einzelkämpfer sind. Und das kann im Lager tatsächlich tödlich sein.
Sie haben jetzt gerade gesprochen, dass Sie am Anfang in der Hierarchie sehr weit unten angesiedelt war. Hat sich das verändert später?
Umso internationaler die Häftlingsgesellschaft wurde im Laufe des Krieges, verschob sich sagen die Hierarchisierung der Gefangenen weg von den Haftkategorien hin zu den Nationalitäten. Und dann gehörten natürlich Homosexuelle erstmal zu den deutschen Häftlingen. Sie sprachen die Sprache der SS, das war sehr wichtig, um an bestimmte Posten auch heranzukommen. Und wir können dann tatsächlich so ab 1943 auch eine verbesserte Situation dieser Haftgruppe nicht in allen Konzentrationslagern, aber immer in einigen wahrnehmen, dass die dann auch Funktionsposten bekommen, die mit bestimmten Privilegien beispielsweise verbunden sind.
Es gibt ja nicht so viele Schilderungen von Homosexuellen, wie Sie die KZ-Haft erlebt haben, denn wie Sie vorhin ja schon gesagt haben, es war ja auch nach Ende des Nationalsozialismus weiterhin strafbar. Es gab diesen Paragraph 175 noch, Sie waren also weiter verfolgt. Aber es gibt doch einige Schilderungen. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel geben von Zeitzeugen, wie Sie die Haft in Flossenbürg erlebt haben, wie Sie das schildern?
Genau, es ist nochmal sehr wichtig zu sagen, diese Haftgruppe wird nicht gefragt. Also das will niemand hören, was die erzählen. Das ist für sie tatsächlich auch sehr schwierig, ihr Zeugnis abzulegen. Und es gibt einen sehr frühen Bericht eines Mannes, der als Homosexueller am Lager war, Hugo Walleitner. Der bringt 1946 im Eigenverlag den Bericht Zebra heraus, ein Tatsachenbericht aus dem Konzentrationslager Flossenbürg. Das ist tatsächlich einer der frühesten Erinnerungsberichte, wahrscheinlich auch einer der frühesten Erinnerungsberichte dieser Haftgruppe. Und bei Walleitner wird ganz deutlich, er selbst gibt dem Leser nicht preis, weshalb er am Lager war. Weil das natürlich auch bedeuten würde, dass er seinen Erinnerungsbericht gar nicht verbreiten könnte. Und es gibt dann von seiner Seite auch in den 70er Jahren nochmal die Bemühungen, diesen Erinnerungsbericht in dem nicht im Eigenverlag, sondern im ordentlichen Verlag herauszubringen, was aber daran scheitert, eben aufgrund seines Verfolgungshintergrundes. Und für Flossenbürg, die wenigen Erinnerungsberichte, die es gibt, die zeichnen schon das Bild, dass es für diese Haftgruppe sehr schwierig war im Lager und gleichzeitig aber auch, dass es einige von denen hatten Sachsenhausen, das Konzentrationslager, im Vorfeld durchleben müssen. Und in Sachsenhausen, es ist tatsächlich das Lager, in dem diese Haftgruppe am schlimmsten behandelt wird, wo über 50% dieser Haftgruppe auch umgebracht wird. Und im Vergleich dazu erscheint diesen Gefangenen Flossenbürg als wesentlich harmloser. Was insofern interessant ist, dass Flossenbürg in den Beschreibungen vieler anderer Häftlinge als eines der härtesten Lager beschrieben wurde, was sie durchlaufen haben. Aber es sagt eben sehr viel darüber, wie die Bedingungen für homosexuelle Gefangene eben in Sachsenhausen beispielsweise waren.
Sie haben von 378 Menschen gesprochen, die nachgewiesenermaßen wegen ihrer Homosexualität im KZ Flossenbürg waren. Wie viele davon haben überlebt?
Für Flossenbürg können wir sagen, dass nachweislich 95 von ihnen in Flossenbürg gestorben sind, aufgrund der Bedingungen oder weil sie umgebracht worden sind. Es gibt aber auch noch mal etwa 80, die in anderen Lagern dann verstorben sind. Die verbringen ja nicht alle die komplette Haftzeit nur in Flossenbürg, sondern die werden auch zwischen den Lagern, das ist ja üblich, auch unter den Gefangenen verschoben, sodass wir insgesamt tatsächlich von der Sterblichkeitsrate von etwa 50% ausgehen können von diesen 378 Männern, die zu einem Zeitpunkt in Flossenbürg mal inhaftiert waren, überlebt das Kriegsende etwa die Hälfte nicht. Aber wie gesagt, werden eben teilweise auch in anderen Lagern umgebracht dann, wenn sie verlegt worden sind.
Gibt es bisher in der Gedenkstätte, wo Sie arbeiten, schon Gedenken gerade für Homosexuelle?
Diese Haftgruppe spielt natürlich eine Rolle, sowohl in den Ausstellungen, ist sie über Biografien, ist sie über weiterführende Informationen repräsentiert. Die Haftgruppe wird über Biografien auch in Bildungsangeboten präsentiert und thematisiert. Und gleichzeitig gibt es aber keine Gedenkform im Sinne von einem Denkmal oder einer Gedenktafel.
Das ist jetzt aber geplant von Fliederlich, dem queeren Zentrum in Nürnberg. Was sind das für Planungen?
Genau, also Gedenken ist was sehr Plurales und das ist uns auch sehr wichtig, dass die Gesellschaft als Trägerin der Erinnerungskultur da sehr stark mit eingebunden ist. Und es gibt immer wieder Initiativen unterschiedlicher Gruppen, auch Gedenkzeichen aufstellen zu wollen. Und dafür ist eben ein Beispiel das Vorhaben der queeren Community aus Nürnberg, federführend durch das queere Zentrum Fliederlich und das Bündnis gegen Trans- und Homophobie, die den Wunsch geäußert haben, in Flossenbürg ein Denkmal für die Männer aufzustellen, die als Homosexuelle inhaftiert waren. Und mittlerweile gibt es für dieses Denkmal auch schon Entwürfe und dieser Entwurf wird heute Abend auch diskutiert und präsentiert und es ist dann geplant, dass, wenn dann alles klappt, dass am 26. April im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg auch einzuweihen.